In unseren bisherigen Leader Talks gab es so viele Highlights, die mich sehr bewegt haben. Diese bereiten wir alle zwei Wochen für Sie auf. Hören Sie rein.
Ja, also Leistung muss sich lohnen. Das Motto von Strengt euch an, meinem Buch, lockt ja dann Leute an, die meinen, ich meine die alte Leistung. Das ist die alte Leistung, die eigentlich körperlich vollen Einsatz verlangt und die physische Anstrengungen verlangt. Tatsächlich meine ich genau das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. Also insofern ein brillanter Einstieg, gratulieren Ihnen dazu, weil es exakt das ist, worum es geht. Es geht im Grunde genommen darum, dass wir lernen, dass die Dinge, die leicht aussehen, ziemlich schwer sind und dass wir sie nicht einfach verkonsumieren können und dass Wissensarbeit, die man am Schreibtisch oder in der Bibliothek oder am Computer oder am Fahrrad leistet, wenn man eine Innovation hat und eine Idee hat, dass die mehr Anstrengung braucht es immer wieder das Gleiche mit harter Arbeit zu tun.
Ja, und ich glaube,
sogenannte harte Arbeit.
Genau, und diese harte Arbeit, ich meine, die wird immer mit der Industrie eher in Verbindung gebracht. Und in der Wissensarbeit sollte alles nur smart sein, nicht hart. Ich meine, wir sind, glaube ich, alle Ambiguenz-Fans. Ja, es muss immer sowohl als auch sein. Man kann beides nicht ausschließen. Was Sie sagen, dass Deutschland eigentlich die Industrie, Wirtschaft schon länger so hinter sich gelassen hat, aber noch nicht richtig woanders angekommen.
Ja, das ist nicht nur meine These, sondern die These fängt ja schon sehr früh an. Die fängt an bei Josef Schumpeter, die zieht sich über Karl Polanyi, die zieht sich über Hannah Arendt, die zieht sich über sehr, sehr viele andere, die da schon hervorragend sozusagen gedacht haben und gesehen haben, wohin wir gehen. Und es geht vielleicht weniger um den Begriff der Industrie. Industrie heißt ja Fleiß.
Genau.
Auf Lateinisch Industria. Das ist die Fleißgesellschaft. Und wenn wir uns das mal ganz kurz vor Augen führen, was heißt denn das, fleißig zu sein? Fleißig zu sein kann bedeuten, dass ich an einer Sache emsig arbeite, zielstrebig arbeite. Sie kann aber auch bedeuten, und ich glaube, dass Deutschland sozusagen in seiner Gesellschaft und in seinen Organisationen eher diese Variante gewählt hat, in blindem Eifer weiterzumachen. Ja, das ist auch anstrengend, füllt den Tag auch, aber würde es zum Beispiel erklären, warum wir in Sachen Transformation der Organisationen, der Mobilität, der Ökologie, der Ökonomie, der Technik, der Digitalisierung so hinten nach sind überall, dass es fast schon zum Weinen ist, weil wir reden ja sehr, sehr viel mehr als andere darüber und tun weniger. Und ich glaube, dass es nicht um Industrie als Gewerbe oder Produktionsform geht. Ich kenne sehr, sehr viele gute Führungskräfte, echte Unternehmer aus der Industrie, die längst begriffen haben, dass die Wissensökonomie auch ihre eigene Produktion treibt. Und das ist ja in jeder Automobilfabrik beispielsweise nachvollziehbar oder in jeder Chipfabrik, wo die Leute immer noch glauben, alles fliegt vom Fließband. Und es sind hochautomatisierte Prozesse, in denen Geist und Verstand jeweils umgesetzt wird in Mehrwert. Und nicht alles sozusagen vom Fließband fällt, was vorher in eine Form gepresst wurde. Und der Unterschied zwischen industrialistisch und Industrie ist riesengroß. Industrialistisch ist eine Kulturform, eine Denkform. Wie arbeite ich? Wie bewege ich mich? Wo lebe ich? Was halte ich? Und jetzt kommt ein ganz schreckliches Wort. Was halte ich für normal?
Ja, was ist schon normal? Ja.
Genau. Kultur ist ein anderes Wort für Normalität. Und beide sind ausgesprochen heimtückische Gesellen, weil die Kultur und die Normalität fallen uns nicht auf. Das ist das, was immer schon da war. Das ist das, was wir für richtig halten, ohne darüber nachzudenken. Das ist das, was wir tun. Und deshalb fallen wir sozusagen diesen falschen Vorstellungen immer wieder zum Opfer und verändern uns nicht. Und deshalb muss man sich bewusst machen, in welcher Welt man lebt. Man muss sich bewusst machen, was man den ganzen Tag so tut und womit man sein Leben füllt. Und dann sieht die Sache schon deutlich anders aus.
Deswegen sagen Sie, dass die Transformation eigentlich eine kulturelle Herausforderung, weil das beginnt bei mir selbst und bei den Normen, mit denen ich vertraut bin, auch implizit.
Ja. Ja, genau. Also ich würde erstmal im Buch Innovation, da haben wir mal sozusagen gesagt, Innovation ist zuerst mal eine kulturelle und soziale Innovation, also eine kulturelle und soziale Herausforderung. Denn wenn nicht verstanden wird, wozu die Erneuerung da ist, wird sie sich nicht durchsetzen können. Das heißt, sie braucht ein Milieu. Das zweite ist, Organisationen, so wie wir sie kennen, sind per se nicht innovativ und transformationsfähig. Also das ist beides.
So umgekehrt sogar, ja.
Genau, schockiert die Leute immer. Aber die sind ja auch nicht dazu da. Ich sage dann immer so Entlastung der Organisation. Die Organisation muss so wenig veränderungsfähig und innovationsfähig sein wie ein Manager. Ein Manager ist auch nicht innovationsfähig. Mhm. Ein Manager ist dazu da, um den Laden am Laufen zu erhalten, in dem Zustand, in dem er ist. Die Führungskraft ist dazu da, das zu verändern. Und das sind großartige Unterschiede. Und wir produzieren leider viel zu viele Manager und viel zu wenig Führungskräfte. Und das hat auch mit unserer Grunderziehung und unserer Grundkultur zu tun, die Menschen eigentlich nichts zutraut, sondern glaubt, sie müssen geführt werden. Und wir sind immer sehr gerne bereit, jeden, ich darf das so drastisch sagen, jeden Idioten als Kronzeugen dafür heranzuziehen, dass alle Menschen so sind, aber wir sehen nicht die, die tatsächlich selbstbestimmt wirken können, die sicher immer noch die Mehrheit sind und die das machen wollen. Und ich glaube, das ist auch ein kultureller Defekt. Wir geben uns mit zu wenig zufrieden, was uns selber angeht.
Liegt das vielleicht daran, dass wir zu viel haben, Herr Lotter? Ich meine, Saturiertheit ist ja manchmal auch Hindernis für die Veränderung, weil never change the running system. Und das ist für viele Leute, ich schütze das, was ich habe, ohne zu verstehen, dass vielleicht mehr nach der Komfortzone beginnt. Sie sagen ja auch selbst, man ist dann glücklich, wenn man eigentlich leicht überfordert ist bei guter Stimmung. Ja,
ja, das ist ein Satz von Herrn von Fritz Simon, dem Systemtheoretiker und Psychiater, der gesagt hat, ideal ist, wenn man jeden Tag ein bisschen überfordert ist. Und das finde ich eine sehr tolle Sache, weil dann bleibt man neugierig und angespannt, auch im positiven Sinn. Ich würde dem zustimmen, allerdings nicht in dem bei uns auch oft gebräuchlichen Sinne, dass weniger mehr ist. Das halte ich für Unsinn. Also weniger ist weniger. Und ich bin nicht dafür, dass wir die materielle Verfügbarkeit und die Teilhabe einschränken. Das ist ja auch so eine Religion der Leute, die sehr viel haben und es nicht schätzen. Es gibt immer noch genug Leute, die nichts haben oder wenig haben und teilhaben möchten. Das heißt, wir brauchen andere Modelle. Und diese Modelle können eigentlich nur logischerweise in der Entscheidung liegen. Das heißt, was brauche ich, was will ich? Und wie lerne ich sozusagen zu entscheiden? Alles Disziplinen, wo wir auch bildungstechnisch nicht sehr stark sind, weil die Entscheidung übernimmt ja die Politik, die Schule, die Eltern und dann irgendwann der Partner. Also es werden alle Leute entscheiden, nur selber entscheidet man relativ wenig. Und genau diese Dinge müssten wir üben. Und dann kommt das große Wort Selbstverantwortung ins Spiel, die auch übrigens die einzige Kraft ist, die uns davor bewahrt, dass wir zu viel Energie verbrauchen beispielsweise. Also wenn jemand sagt, ihr verhaltet euch unökologisch, dann sage ich, dann lehrt den Leuten Selbstständigkeit und Selbstwirksamkeit. Denn wenn die das Licht nicht abdrehen, tut es kein anderer für sie. Und das ist ganz wichtig.
Absolut, absolut. Was mir vielleicht in diesem Kontext mich bewegt, und das ist jetzt, glaube ich, in Deutschland ein bisschen stärker ausgeprägt, das ist das Thema Leistungserbringung und Kapitalismus, was häufig jetzt vermischt wird. Und Sie sagen ja, dass der Kapitalismus ein Kind der Aufklärung und ihr letztes und wichtiges Versprechen. Und für mich, meine, jede Gesellschaft hat gewisse Narrative. Das heißt, in den USA ist das vom Tellerwäscher zum Millionär. Und in Deutschland, ich versuche immer zu greifen, wofür wir stehen und wie man zum Beispiel zum Kapitalismus steht. Wenn Sie jetzt Tatortverbrecher anschauen, wer sind die Mörder? Wer ist die führende Gruppe? Man stellt fest, das sind Unternehmer. Das muss man ja sich vorstellen, in welchen Schubladen man denkt. Und wenn man bedenkt, dass Kapitalismus eigentlich dafür gesorgt hat, dass wir die wenigsten Armen und Hungrigen, zurzeit glaube ich, sterben mehr Menschen an Überfressen als Unterernährung in der Welt. Genau. Das muss man sich vorstellen. Genau. Was ist jetzt mit Deutschland und mit dem Kapitalismus? Warum ist das so angespannt, das Verhältnis?
Na, das ist eine sehr alte Geschichte hier. Also wenn man versucht, die Distanz zu Systemen, die Überfluss erzeugen, zu eruieren, landet man eigentlich in der griechischen Antike, wo dieses ganze Unheil anfängt, in der Überbetonung des Oikos, des Haushalts, wo es jemanden gibt, nämlich den Haustyrannen, tatsächlich wortwörtlich so, der dafür sorgt, dass andere etwas bekommen oder auch nicht, je nachdem, wie sie sich verhalten. Der Haushalt ist etwas, was dem Deutschen sehr geläufig ist. Das heißt, es gibt einen Kuchen, den man verteilen kann, aber nicht mehren. Und deshalb muss man sich anständig verhalten, damit man ein Stück von diesem Kuchen abbekommt. Und mehr kann nicht sein. Also das ist ein sehr religiös, mystisch geprägtes Bild. Das Christentum paukt und trompetet das sozusagen noch raus, obwohl sich die Institutionen im Christentum ganz anders verhalten. Dann der Protestantismus, das ist nicht zu vergessen, der eben in Deutschland, so wie wir das heute sehen, eine ganz, ganz wesentliche gesellschafts- und kulturkonstituierende Kraft ist. Wenn Sie Martin Luther lesen und seine Position gegenüber jüdischen Bürgerinnen und Bürgern, dann wissen Sie auch Bescheid, wie der sozusagen insgesamt zur Geldwirtschaft gestanden hat. Ein schwerer Antisemit, ja. Ein schwerer Antiökonom, ein großer Freund des Diktats. Und das ist sehr schwach rezipiert, das muss man ganz offen sagen. Also diese Reformation war ja vielfach eine Restauration von Zuständen, die es vorher gab. Das ist übrigens so ähnlich wie Karl Marx. Nicht zufällig, dass der in Deutschland aufgewachsen ist, weil Deutschland eben das Land ist, in dem dieses System des Zurückschauens und früher war es eigentlich besser, fast schon klassischerweise festgeschrieben ist. Das heißt, jede Revolution in Deutschland ist eine tatsächliche Revolution im ursprünglichen Sinne aus der Astronomie, wo man sagt, das sind Planetenumkreisungen und irgendwann kommt man wieder hinterm Mond hervor. Also das ist kein Fortschritt. Und der Kapitalismus ist ja schon ein Begriff, mit dem man fast nicht umgehen kann. Es gibt ja so viele sogenannte Kapitalismen. Es gibt ja über, glaube ich, 750 Varietäten, hat die UNO mal gezählt. Werner Abelshauser, der große Wirtschaftshistoriker, hat sich das sehr verdient gemacht auch in der Verbreitung dieser Idee, die leider nicht gehört wird. Es ist eben kein System, sondern es sind viele, viele Systeme. Es sind Kniffe. Es sind
Prinzipien.
Ja, Brodel sagt das so, der französische Historiker. Es sind Kniffe und Tricks, die jeweils in der jeweiligen lokalen Kultur zur Anwendung kommen. Aber es ist kein System. Das eigentlich Entscheidende ist, dass das, was wir Kapitalismus nennen, extrem viel damit Aufklärung zu tun hat und der Teilhabe des Bürgertums, dass jetzt nicht mehr die Eliten allein entscheiden können über Produktionsmittel, sondern plötzlich auch andere und an einer ganzen Reihe von technischen Erfindungen, die richtungsweisend sind und das ermöglichen, dass wir dort sind, wo wir heute sind, beim 50-fachen Vermögen in Westeuropa dessen, was ein Mensch im Jahr 1800 hatte.
Da Sie diese Impulse bis zum Ende gehört haben, kann ich Ihnen auch den gesamten Leader Talk empfehlen. Den direkten Link dazu finden Sie in den Show Notes. Folgen Sie uns gerne, damit Sie auch in Zukunft keine Impulse verpassen. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.